Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. In dieser Folge hören wir den zweiten Teil mit Gianluca, Makler for You, über nachhaltige Versicherungen. Und ich hoffe, auch dieser Teil wird euch spannende Impulse geben zum Thema, wo finde ich denn Versicherungen? Welche Versicherungen brauche ich überhaupt? Oder welche machen vielleicht für Frauen oder für Männer Sinn? Welche Rentenversicherungen vor allem sind sinnvoll? Und wie kann ich überhaupt selber am besten vorsorgen? Ich habe mit Gianluca über den Dönerspieß gesprochen und über den Cost-Average-Effekt. Also hört einfach mal rein, was es denn mit diesen zwei Sachen auf sich hat. Und ich hoffe, ihr könnt auf jeden Fall was mitnehmen davon. Viel Spaß! Wir haben ja gerade auch schon über Altersvorsorge gesprochen. Mhm. Hast du gerade schon angesprochen, ne? Jetzt wäre meine nächste Frage, weil wir ja auch über Altersvorsorge für Frauen hier sprechen beim Podcast. Welche Versicherungen würdest du denn deiner Meinung nach wirklich empfehlen? Also welche siehst du in deinen Augen als wirklich notwendig an? Weil es gibt ja, wie du schon vorhin gesagt hast, einen Haufen von Versicherungen.
Für alles.
Für alles Mögliche. Von Hölzchen auf Stöckchen, du kannst ja deine Möbel auch versichern lassen.
Ja klar. Sowieso. Oder wie Rihanna ihre Beine.
Genau.
Ja.
Welche sind denn wirklich notwendig in deinen Augen?
Also erstmal Bereich Altersvorsorge. Ich bin ein Mann, ich kann nie wirklich für eine Frau entscheiden, aber eine Frau sollte aufhören, ihren Ehemann als Altersvorsorge zu betrachten. Mhm. Das ist Schwachsinn.
Ja.
Denn,
besonders heutzutage.
Ich fange immer schon ab.
Immer schon, aber heutzutage noch mehr.
Ja, genau, weil heute der Frau weitaus mehr Möglichkeiten geboten sind. Genau. Sich den Mann als Altersvorsorge zu betrachten, heißt Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit bedeutet wiederum so eine Hebewirkung. Wer kann sich mehr erlauben? Mhm. Der eine ist dann der Geber, der andere ist der Nehmer, denn der Nehmer hat Angst, dass der Geber nicht mehr gibt. Mhm. So, also natürlich ist eine Altersvorsorge wirklich essentiell für alle. Und das mal so zu betrachten, die durchschnittliche gesetzliche Rentenversicherung, die ausgezahlt wurde, lag bei 1.000 Euro brutto. Mhm. So, ja. Das ist brutto 1.000 Euro. Bei Frauen liegt sie weitaus weniger, denn Kinderzeit, Geburt, Elternzeit, dann fehlen diese Zeiten. So, Männer gehen meistens früher arbeiten als Frauen im Sinne von, die gehen in Handwerk oder dergleichen, da kannst du unglaublich früh anfangen, Frauen neigen daran zu studieren, was dann gerne länger dauert, oder generell suchen sie Wege, die länger dauern, was super ist, ist nicht schlecht zu reden ist, aber es macht sich in der gesetzlichen Rentenversicherung halt laut Zahlen halt sehr bemerkbar. Mhm. Das heißt wirklich, eine Rentenversicherung, eine Altersvorsorge ist essentiell. Jetzt nochmal auf die wichtigen Versicherungen zu, also man kann das pauschal nicht sagen, man muss immer gucken, wo, in welchem Bereich befindet sich die Person? Finanziell als auch alterstechnisch. Aber so kann ich auf jeden Fall sagen, die Krankenkasse ist eine unglaublich wichtige Versicherung. Die war nämlich nicht immer Pflicht. Mhm. Das war damals auch mal eine freiwillige Entscheidung. Krankenkasse, Haftpflichtversicherung und tatsächlich soweit erstmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Denn wir kommen auf diese Frage, da gibt es auch wieder die Meinung, streiten sich Berufsunfähigkeit ja oder nein? Man muss sich immer so denken, Wenn dir jetzt was passiert, und zwar heute, genau, du kannst deinen Job nicht mehr ausüben, so eine Erwerbsminderungsrente vom Staat ist super klein und um sie zu bekommen, muss man richtig kaputt sein. Mhm. So, und erst dann bekommt man sie und das ist dann irgendwo Hartz-IV-Niveau. Wir reden jetzt nicht über einen Arbeitsunfall, wo es dann doch besser aussieht, sofern man sie bekommt, aber tatsächlich ist halt die Berufsunfähigkeitsversicherung soll deinen Stand halten können. Mhm. Und der Vorteil natürlich an der Berufsunfähigkeit ist auch, wenn du Altersvorsorgeversicherungen hast, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung auch deine Beiträge zur Altersversicherung decken soll. Mhm. So, und das wäre dann tatsächlich der nächste Punkt, die Altersvorsorge. Denn die gesetzliche Rentenversicherung ist ein gutes Konzept tatsächlich, ja. Also der Wille war da.
War da.
Der Wille war da, ist aber tatsächlich, wenn man sich die Sterbetafel anguckt.
Ja, der Dönerspieß.
Ja, tatsächlich. Also in der Versicherung wird das Alter der Menschen immer aktualisiert. Mhm. In der Versicherung werden wir über 100 Jahre alt. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung werden wir um die 80, 85, vielleicht 90. Traut sich nun mal kein Politiker will das Ding anfassen, weil wenn sie es tun sollten, dann würden viele Rentner eine Kürzung erwarten müssen, weil das ist ein Umlageverfahren. Das bedeutet, Geld, was reingeht, ist spätestens nach 3 Monaten wieder draußen. Also das Geld kann nicht arbeiten und die Gutverdiener in Deutschland, die können sich von einer gesetzlichen Rentenversicherung befreien, umgehen oder halt nur ein gewisses Maß einzahlen und dann haben sie eine freie Verfügung. Das bedeutet, Unterschicht, Mittelschicht sind quasi die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung was natürlich für die breite Masse am Ende des Tages halt, ne, wie du sagtest, der Dönerspieß ist. Mhm. Also auch zurückzukommen, Haftpflicht auf jeden Fall, Krankenversicherung, klar, denn so ein Arzt ist super teuer. Mhm. So, Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Altersvorsorge. Das sind so wirklich die Sachen, die man haben sollte, aber sich nicht immer sofort leisten kann. Eine Berufsunfähigkeit kostet Geld, eine Altersvorsorge kostet tatsächlich Geld. Haftpflicht ist verhältnismäßig Peanuts in der Hinsicht. Ja. So, man muss dann wirklich dann auch echt die Prioritäten abschätzen und gucken. Wenn es dann halt nicht eine Berufsunfähigkeit wird, dann geht man eine Stufe tiefer oder ja, oder macht die Rentenversicherung nicht so hoch. Denn Zeit ist ein gutes Gut und wer früh anfängt, habt ihr ein Baby, ihr bekommt ein Baby, packt oder investiert aufgerundet knapp 3.000 Euro fürs Kind. Wenn das Kind in Rente geht, hat es mehr als 1 Million. Mhm. So, das ist die Kraft von Zinseszins. Mhm. Je später natürlich anfängst, dann brauchst du irgendwann mehrere Hunderte von Euro als monatlichen Beitrag.
3.000 pro Jahr meinst du jetzt, ne?
Nein, einmalig.
Ah, okay, einmalig.
Zur Geburt einmalig 3.000 Euro investieren, bei durchschnittlicher Rendite von 7%, nage mich jetzt nicht auf die einzelne Zahl fest, irgendwo zwischen 57 und 67 ist das Kind Millionär. Mhm. Und es hat nie was dafür tun müssen. Mhm, stimmt. So, ne, und das sind natürlich die Sachen, die man halt wissen muss und kein Mann der Welt kann dir das, sagt dem Motto, kann dir das Geld dann bringen halt, ne? Das sind so, wo ich dann wirklich sage, das ist dann halt, das sind wichtige Versicherungen. Mhm. Also jetzt nicht eine Handyversicherung, nicht zwingend eine Brillenversicherung oder eine Stuhlversicherung, eine Moppelversicherung. So, okay, Moppel muss man vielleicht irgendwo haben. Das
ist alles Sachwerte, ne?
Ja, deswegen. Aber das sind da, wo die meisten Leute mehr Wert drauf legen als auf sich selber. Mhm. Also Kollektivversicherung, supi, in vielen Hinsichten, aber seine Konsumgüter zu versichern.
Schwierig.
Ja, schwierig.
Aber kommen wir nochmal auf die Rentenversicherung zurück. Ja. Es gibt ja eine Vielzahl an Rentenversicherungen. Ja. Welche ist denn in deinen Augen sozusagen die beste für, es gibt ja auch Unterschiede bei den Ansprechenden, die Versicherung halt ansprechen soll. Wenn wir jetzt Mann und Frau sozusagen in unserem Alter vergleichen, also so Anfang, Mitte 30, welche Rentenversicherung würdest du denn da für eine Frau und welche für einen Mann empfehlen? Gibt es da einen Unterschied oder würdest du beide Kategorien gleichstellen?
Nee, es gibt Unterschiede. Also der erste Unterschied ist, ich bin Ende 20.
Oh, Entschuldigung, oje, oje. So, das passiert, wenn man immer von sich ausgeht.
Das ist vollkommen okay. Der Bart macht einen älter. Also tatsächlich, in der Altersvorsorge gibt es von gesetzlicher, dann staatlich geförderter und privater gibt es halt schon einige Unterschiede. Dann gibt es auch welche, auch die Immobilien als Rente betrachten, welche die Unternehmen als Rente betrachten. Am Ende des Tages ist eine Lösung nicht die für alle. Mhm. Denn die Person selbst muss sich wohlfühlen. Ich zum Beispiel gehe mit meinem privaten Geld, unabhängig davon, meine Altersvorsorge ist A, mein Unternehmen. Mhm. Ich habe selber eine private Rentenversicherung im Sinne von privat. Da sage ich mir, ich verzichte auf staatliche Zuschüsse, weil staatliche Zuschüsse heißt wiederum für die Gesellschaft Einschränkungen, weil sie müssten dann mindestens den Beitrag, den man einzahlt, müssen sie garantieren, dass man den bekommt und Garantien sind Gift für die Rendite. Mhm. Also das ist aber wiederum meine Perspektive. Mit meinem Geld privat gehe ich zum Beispiel sehr, sehr risikoaktiv um. Ich meine, ich bin Adrenalin-Junkie, ich mag sowas und dementsprechend vertrete ich gerne die Meinung ganz oder gar nicht. So, aber meine Meinung ist nicht auf alle gleichzusetzen. Mhm. Man muss da wirklich schauen, welche Person was zu einem passt. Also wenn man, man sagt zum Beispiel, man ist passiver und vorsichtiger, man ist zufrieden, wenn man wenigstens den Beitrag wiederbekommt, den man eingezahlt hat, dann kann man gerne im staatlich geförderten Bereich gucken. Also ich selber mache es seltener bis weniger, weil meine Leute dann doch sehr jung sind, die ich betreue. So, aber gibt es zum Beispiel den Bereich Riester. Ich weiß, Riester ist ein ziemlich angegriffenes Thema, kann man gut und schlecht finden. Man muss halt wirklich betrachten, für wen kann das gut sein, für wen kann das schlecht sein. Wenig Einkommen mit vielen Kindern zum Beispiel ist es ein Vorteil, weil bei Riester gibt es halt nur einen gewissen Punkt, man kann nur 2.100 Euro im Jahr einzahlen, also irgendwie 165 Euro im Monat. Mhm. Und je mehr Kinder man hat, kann man die Beiträge da runterrechnen, dass man dann wirklich irgendwo am Ende verhältnismäßig wenig Geld einzahlen muss für eine solidere Rente. Also wenn man allein ist, jung ist zum Beispiel, viel Lebenszeit hat, auch Anfang 30 ist noch viel Lebenszeit, so dann guckt man auch lieber gerne im privaten Segment, weil privat heißt natürlich, du kannst entscheiden, wie viel Garantie willst du in einer Rente haben. Mhm. So 180, so. Und die Mentalität natürlich hier in Deutschland ist ja dann doch sehr, sehr, also Deutschland ist das Land der Sparer, also Bausparvertrag und Sparbuch und ist ja alles schön, aber ist halt schlecht für die Rente. Und zwar sehr, sehr schlecht. Wenn man sich die Inflation anschaut, 7,4%. Ein Sparbuch gibt dir 0,00 gar nichts. So. Mhm. Und die Gebühren allein sind höher. Das ist so. Wenn man sich mal einen Bausparvertrag rechnet und sich das mal im Internet einfach mal Bausparvertrag rechnet, weil alle da eher darauf schwören. Und dann guckt man sich den Kostenfaktor an, dann kommt man irgendwie weniger bei rum, als man eingezahlt hat. Ja, weil die Kosten, die Provision gegengerechnet wird.
Also, aber bei der, sorry, wenn ich unterbreche, aber bei der Riester-Versicherung, also bei der Riester-Rente, gibt es ja dann meines Wissens nach auch noch monatlich einen Betrag, einen jährlichen Betrag für Kinder, ne?
Freibetrag.
Deswegen hast du auch gerade gesagt, die, die wenig verdienen und viele Kinder haben sozusagen, die profitieren von der Riester-Rente.
Zum Beispiel, ja, so ein Riester muss halt Arbeitnehmer sein. So eine 2.100 Euro musst du mindestens einzahlen. Wie gesagt, ich vermarkte wenig Riester. Also,
also bist du eher kontra Riester? Weil also es ist auch immer die Frage, ich meine, das ging auch sehr durch die Medien, dass es halt sehr viele Punkte auch gegen die Riester mittlerweile gibt. Woran liegt das dann? Also was sind denn diese Punkte, die für und gegen eine Riester sprechen?
Naja, für und gegen ist, dass die Riester zum Beispiel muss garantieren, dass du das, was du einzahlst, wiederbekommst. Mhm. Also das ist natürlich schon mal schwierig, weil die Garantien lassen sich die Gesellschaften bezahlen. Mhm. Das machen sie nicht umsonst. Mhm. So, ne? Das sind so die einen Punkte. Dann sagen natürlich andere, die gegen Riester sind, ja, aber dadurch, man hat dann so einen geringen Freibetrag und muss relativ schnell viel von der Riester versteuern, was dann wiederum unattraktiv ist, weil es auch eine steuerlich geförderte Versicherung. Du bist beitragstechnisch limitiert. Warum musst du den Spaß dann noch versteuern? Mhm. So. Wie gesagt, ich bin Ende 20. Jeder, der jetzt irgendwie Ende 20, Anfang 30 ist, wird sowieso seine ganze Rente versteuern müssen, weil ab 2050, 2060, Pi mal Daumen, müsste ich mal nachschauen, genau wann das ist, müssen wir eh alle unser Geld versteuern. Das wäre so ein Punkt für mich, der wiederum uninteressant ist, weil in unserem Alter, wir kommen an dieser Versteuerung unserer Rente eh nicht dran vorbei. Natürlich so für die anderen, die dann früh angefangen haben, jetzt oder in 10 Jahren in Rente gehen, für die ist es natürlich kacke, weil sie es wahrscheinlich nicht auf den Schirm hatten. So, das ist natürlich, weil man es nicht weiß oder einem nicht gesagt wurde, ist hintenrum immer das Böse wach. Also alles kann schlecht geredet werden, alles kann gut geredet werden. So, und das ist immer so. Es gibt für alles immer welche, die was hassen und immer für alles, die was toll finden. Also ich würde, wenn es um die eigene Altersvorsorge geht, sollte man eine Risikoanalyse machen, Risikoprofiling zu gucken, was für ein Risikotyp man ist. So, es gibt Ruhestandsplanung, wo man wirklich ermitteln kann, wo der einzelne Kunde wirklich an sich analysiert. Und dann sollte man gucken, was für einen selbst wichtig ist. Man sollte nicht hören, was andere sagen. Für den einen ist Riester Schrott, für die andere kann es wiederum gut sein. So, ich finde Riester kacke, ich selber habe keine Riester und würde aber niemals pauschalisiert behaupten, dass für jeden Riester kacke ist. Mhm. Ich meine, ein Kind ab einem gewissen Geburtsjahr kriegt man über 300 Euro Zuschuss im Jahr. Dann kriegt man selber nochmal über 160 Euro im Jahr. So, und das kann man alles runterrechnen und schon muss man nicht mehr 160 Euro, also 160 Euro, etwas über 160 Euro ist ja der Maximalbeitrag. So, mehr darfst du halt nicht, sondern musst auf einmal nicht mehr 160, sondern am Ende nur, wenn du viele Kinder hast, nur noch 80 Euro einzahlen, um den Steuerbonus zu bekommen. Und schon ist es für eine Familie mit wenig Geld und vielen Kindern auf einmal wieder attraktiv, sowas zu haben. Ne? Also man muss es wirklich immer gucken, wie man es betrachtet. Natürlich, wenn jemand frisch 18 ist, dann würde ich sagen, Finger weg von sowas. Machen eine private Rentenversicherung, 0% Garantie, 100% Aktienanteil. Denn alles über 12 Jahre hat sich durch den Cost-Average-Effekt immer in einen Plus generiert. Zumindest rückwirkend der letzten 50 Jahre.
Für alle, die nicht wissen, was ein Cost-Average-Effekt ist. Was ist ein
Cost-Average-Effekt? Ein Cost-Average-Effekt ist halt, wenn man, wie kann man das... Der Preis schwankt immer. So, es gibt Leute, die suchen nach dem perfekten Einstieg, um den perfekten, günstigsten Preis zu finden, den es aber nicht gibt. Aber wenn man immer wieder jeden Monat eine konstante Summe einzahlt, dann gibt es Monate, da kauft man teuer ein, dann gibt es aber auch Monate, da kauft man günstiger ein. Und wenn man aber das durchzieht, und 12 Jahre lang jeden Monat immer für denselben Preis einkauft, dasselbe, sagen wir mal, denselben Fonds, dann hat man am Ende durchschnittlich immer ein Plus. Mhm. Also man spart dadurch am Ende, wenn man so betrachten möchte, oder im Bereich der Rendite hat man immer ein Renditenplus. Das ist halt dann so, sozusagen der Cost-Average-Effekt. Wahrscheinlich wird es andere geben, die es besser erklären können.
Aber es ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Also für mich, ich habe es verstanden, aber ich wusste auch schon, was es ist.
Ja, also vielleicht kannst du es natürlich besser erklären. Aber das ist natürlich, was man berücksichtigen sollte. Ich vertrete nicht die Meinung mit, steck dein Geld in irgendeine kuriose Aktie, weil du es irgendwo gelesen hast und da kommt der dicke Boom. Wenn du nicht gerade wirklich Insiderwissen hast von wirklich Leuten, die wirklich Insiderwissen haben, dann ist alles halt echt nur Spekulation und für seine Altersvorsorge sollte man nicht spekulieren, weil das sollte man fürs Alter haben. Denn viele denken, man ist nur einmal jung. Ja, ist man. Aber man ist länger alt als jung. Ja. So. Stimmt. Das sollte man nicht vergessen.
Ja, vor allem, weil wir halt auch immer älter werden, was du vorhin schon angesprochen hast.
Eben. Möchtest du dein ganzes Leben, dein altes, restliches Leben in Armut verbringen und Pfandflaschen sammeln? Mhm. Mir bricht es das Herz, das zu sehen, dass es wirklich Leute müssen. Meine Eltern sind bildungsfern zugezogen aus Italien hierher. Vieles, Deutschland bietet unglaubliche Möglichkeiten, wohlhabend zu werden, Vermögen zu werden, Steuern zu sparen tatsächlich sogar oder halt auch Steuervorteile mitzunehmen. So, und wenn man das nicht weiß, dann ist es egal, wie viele Jahrzehnte man hier gearbeitet hat, man ist dann irgendwo verdammt in einer geringen Rente, so wie meine Eltern. Und wenn man das gesehen hat, es ist nicht fair. Aber wer sagt, was fair ist, wer sagt, was unfair ist? So, die Spielregeln stehen fest. Wenn man zu faul ist, sie zu lesen, dann ist es doof. Sondern es ist wirklich doof gelaufen. Also da kann man sich auch fragen, wo kriege ich das? Wo habe ich das her? Ich habe es nicht von zu Hause. In keinster Weise. Meine Eltern waren Gastronomen. Also, man macht sich dann irgendwann Gedanken. Und das ist auch tatsächlich, was mir ein bisschen wichtig geworden war und ist. Weshalb Makler for you. Ich bin der Makler halt für dich direkt. Und die Kunden können darauf sicherstellen, dass das ist, was ich mir angeeignet habe, gebe ich auch kein ungefragt, was nicht richtig ist, weil manche Leute wollen es halt nicht wissen und deswegen auch ungefragt, aber da teilt man gerne das Wissen, weil wir haben viel mehr davon, wenn keiner mehr wirklich auf Geld angewiesen ist, sondern jeder nur noch das machen kann, was er möchte, auch dann wird es immer noch Handwerker geben und es wird immer noch welche geben, die trotzdem Krankenschwester bleiben, es wird immer noch welche geben, die Friseure bleiben, also man muss denen keine Hungerlöhne geben und sie in irgendeine fragwürdige Arbeitsvertrag quetschen, weil sie fürchten, dass sie da nicht mehr weg sind. Also die Menschen haben sich damals dafür entschieden, weil sie es toll finden, aber wenn sie dann nicht dementsprechend entlohnt werden und dann in die Rente, ins Alter gucken und sich dann fürchten, dann gehen sie weg, weil sie versuchen natürlich der Altersarmut zu umgehen. Man kann mit wenig Geld, mit viel Zeit, kann man trotzdem wohlhabend im Alter sein. Vielleicht nicht in den jungen Jahren. Okay, gut, das ist ja nicht schlimm. So, wenn man dafür im Alter sich trotzdem gut ist, dann kann man sein Leben lang den Job machen, auf den man Bock hat. So, und gut, dann fährt man eben kein Lambo oder Porsche oder hat ein Ding aus. Das macht einen eh nicht glücklicher. Das sind materielle Dinge. Aber man muss halt im Alter nicht hungern oder Pfandflaschen sammeln oder zu einer Tafel gehen. Ja. Wo ich finde, der sein ganzes Leben für ein Land arbeitet, für den Staat arbeitet, ist eigentlich irgendwo eine Frechheit, dass man es überhaupt muss. So. Aber steht auch in der, so kann man jetzt auch wieder, kann man auch wieder finden oder gut oder schlecht finden, steht auch im Rentenbescheid drin. Die gesetzliche Rentenversicherung ist nur ein Teil deiner Altersvorsorge.
Ja, richtig, das überliest man schnell.
Ja, klar.
Weil man es möchte.
Weil man's, ja, man hört, was man hören will, man sieht, was man sehen will und die Summe, die da zu sehen ist, ist brutto.
Ja, das muss man sich immer
das
mal
ist,
wieder
sagen. Und,
ja, verrückt.
Traurig, ja.
Ja, ja. Aber das heißt, so zusammenfassend vertrittst du auch die Meinung, dass man nicht unbedingt eine Rentenversicherung braucht, sofern man privat auch wirklich das Geld gut anlegt und auch, also je nachdem, wie risikofreudig und risikoaffin man halt ist, ne, dann muss man jetzt nicht zwei Rentenversicherungen haben, ne, weil manche Versicherungsvertreter meinen ja, es müssen alle drei Rentenversicherungen sein, die möglich sind für jemanden, der Arbeitnehmer ist oder eine Arbeitnehmerin ist.
Du meinst in allen drei Schichten
in unterwegs? In allen drei Schichten,
ja, ist genau. Ist halt provisionsvorteilhaft für den Vertreter oder Makler. Nein, also natürlich nicht. Man sollte aber auch nicht alle Hände in einen Korb legen, sollte man auch sagen. Aber es kommt halt ganz darauf an, wie lustig man ist und wie viel Bock man hat. Mhm. Natürlich kannst du auch mit einer einzigen Altersvorsorge in einer einzigen Schicht, kann man auch gut gut in den Alter gehe. Es kommt halt immer darauf an, wie hoch die gesetzliche Rentenversicherung natürlich, die gesetzliche Rentenversicherung dann ausfällt. Denn klar, die Riester ist limitiert. Mhm. Man kann nur ein gewisses Maß einzahlen und man kann auch nur ein gewisses Maß wieder rauskommen. Also wenn man wirklich nur eine möchte, dann sollte man sich Richtung private Rentenversicherung, also privat dritte Schicht reingucken, weil da kann man ohne Garantien arbeiten. Und das heißt, ohne Garantie heißt höheres Risiko, und Rendite sind ja im Endeffekt die Belohnung für das Risiko. Je mehr Risiko du eingehst, umso mehr Rendite wird. Mit mehr Renditen kannst du belohnt werden.
Ja.
So. Aber in allen drei Schichten, also die erste Schicht ist ja die, zum Beispiel die Sozialversicherung, da kommt man nicht dran vorbei. Also die muss man haben. Also natürlich kannst du ein Unternehmen gründen, angestellt, dann kommst du dran rum. Aber es tatsächlich kann, muss man nicht, kann man mit einer Rentenversicherung auskommen. Natürlich gibt es welche, die auch sagen, jo, geil, ich bin lieber voll der Investment-Dude, weil ich ein paar YouTube-Videos gesehen habe und schwöre drauf, dass mein Portfolio besser läuft als alles andere. Sei ihm gegönnt, darf er gerne machen. Man wünscht ihm alles Gute. Man darf aber nicht vergessen, dass auch dann wieder die Steuer das zu tragen kommt.
Mhm.
Also es gibt Makler, so, dazu gehöre ich auch. Wir können auch ein Depot einfach spiegeln und dann machen wir das Gleiche rein, wie jeder Investment-Dude auf YouTube da schwört. Und dann kommen wir wieder, wer zahlt mehr Steuern? Mit einem Versicherungsmantel und deckt zur Rentenversicherung, greift dann bei den Kunden, die das Depot mit der Versicherung hat, und der Ertragsanteil, das sind dann schon mal 18% Steuern fallen, je nachdem, in welchem Alter man geht. Oder ein Halbeinkünfteverfahren, das sind so zwei Formen, wo man weitaus weniger Steuern zahlen muss, unter gewissen Vorgaben, die erfüllt sind, wenn beide, Kunde A und Kunde B, beides Geld für eine Rente machen.
Mhm.
So, und dann gibt es aber den, der alles in seinem privaten Depot hat, der zahlt die Kapitalertragssteuer. Das sind 25% plus Soli, dann sind wir schon irgendwo bei 26%. So, also Kunde A hat MSCI World, Kunde B hat MSCI World. Kunde A zahlt 26% Steuern, Kunde B zahlt 18% Steuern frei. Natürlich sagt dann, ja, aber der Makler nimmt ja auch Provision. Ja, aber kein Makler der Welt nimmt 7% Provision. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Kunden. Aber dann sollte der Kunde tunlichst vermeiden, irgendwie solche exorbitanten Honorare zu bezahlen.
Mhm.
Also irgendwo zwischen 0,5% und 1% nimmt ein seriöser Makler, so, der auch was drauf hat. So, aber reden wir von 1%, dann ziehen wir das ab, dann haben wir 20% gegen 26%. Und privates Depot hat Kosten, Rebalancing kostet Geld, so die Kapitalertragssteuer frisst natürlich dann immer noch einen großen Teil. So, also, und ein unglaublich wichtiger Punkt, ein Depot, das Geld im Depot ist endlich, das Geld in der Altersvorsorge ist unendlich.
Mhm.
Das bedeutet, wenn du länger lebst, als dein Depot hergibt, bist du arm, weil dann fehlt dir das Geld. Die Versicherung ist natürlich ein Vertrag mit eingegangen und das bedeutet, die zahlen dich lebenslänglich. Wenn du nach 3 Jahren stirbst, kann es für die gut sein. Doof ist natürlich, wenn du länger lebst, als sie dich kalkuliert haben. So, was aber für dich dann wiederum gut ist. Also das sollte man dann schon unterscheiden. Und deswegen ist tatsächlich, abgesehen von geringeren Steuern, die man zahlen kann am Ende durch die Steuervorteile und dadurch, dass das Geld halt unendlich ist, ist eine Rentenversicherung tatsächlich in unserer Gesellschaft hier in Deutschland schon meines Erachtens eigentlich ein Pflichtthema. Absolut, ja.
Mhm.
Außer du bist halt bist reich geboren und hast so ein hohes Kapitalvermögen, dann kann man sich natürlich auch sagen,
klar, wozu eine Rentenversicherung? Jeder von uns.
Ja, klar, also kann man sagen, wozu eine Rentenversicherung? Wenn jetzt ein Millionär zu mir ankommt, der sein Geld schon immer in Depots und in Immobilien hat, dann werde ich dir noch keine Rentenversicherung verkaufen. Wozu denn? Der braucht er doch nicht so. Aber das ist halt nicht der allgemeine Fall.
Ja.
Gerne wird, ich bin ja auf Instagram aktiv, so, und viele kommen und auch viele Millionäre sagen, ja, die Rentenversicherung ist Gift für dein Reichtum.
Mhm.
Von der Warte aus kann man es natürlich betrachten. Klar, keine Frage, wenn man ein hohe Kapital besitzt, hohes Vermögen, was für einen arbeitet, so, und dann gewisse Steuerstruktur wie ein Holding kennt, so, dann kommt man natürlich, dann denkt man sich, warum soll ich 18% Steuern zahlen? Ich kann auch weitaus weniger zahlen.
Mhm.
Aber nicht jeder Mensch will ein Holding gründen, nicht jeder möchte Immobilien besitzen, nicht jeder will vermieten. Es gibt Menschen, die einfach leidenschaftlicher Friseur sind. Von meinem besten Freund, die Mutter, quasi meine Ziehmutter, sie ist in Intensivstation für Neugeborene als Krankenschwester und sie liebt ihren Job. Und meine Nichten waren sogar bei ihr in der Station. So, und ich sag selber mal im Krankenhaus und sie kam mich nachts besuchen. Sie ist eine unglaublich tolle Frau. So, und soll die jetzt etwa anfangen, Honig zu grillen, hat sie gar keine Zeit mehr, um Menschen oder Neugeborenes Leben zu retten, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Also deswegen hat sie eine Altersvorsorge. Sie kann machen, was sie möchte, und zwar ihre Leidenschaft, so, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dann in der Rente dann zuzusehen, wo sie bleibt.
Mhm. Ja. Ja, cool, guter Punkt, auf jeden Fall. Und nächste Frage, wo könnte man denn noch mehr Nachhaltigkeit in die Versicherung bringen? Also wo denkst du dir als Versicherungsmakler manchmal, okay, das ist jetzt aber ungeschickt, dass das so geregelt ist. Wäre es nicht viel besser, wenn es anders geht?
Das kann ich gar nicht so tief beantworten, denn ich bin für den Kunden, ich schaue, was passt für den Kunden, welche gewisse Bereiche sind für ihn vorteilhaft. Mhm. Die Struktur einer tiefen Versicherungsgesellschaft in solches kenne ich nur schwach bis mittelmäßig, weil ich mich nie in diesen Strukturen eingebaut habe. Also es gibt gewisse Punkte, die definitiv jede Gesellschaft, Versicherungsgesellschaft haben sollte. Definitiv. Und zwar fangen wir an mit nachhaltigem Papier. Jeder Kunde sollte die Option bekommen, seine Sachen per Mail zu bekommen und nicht per Post. Es gibt Gesellschaften, die das gar nicht anbieten. Mhm. Jedes Gesellschaftsgebäude sollte verpflichtend ihre Solarpanels haben. Unbedingt. Also, und ich finde, jede Gesellschaft sollte einen CO2-Ausgleich machen, ob sie es selbst irgendwie machen oder halt ihn kaufen. Denn Versicherungsgesellschaften haben Geld. Mhm. Und jeder behauptet, das ist Schwachsinn. Eine etablierte Gesellschaft hat das Geld und hat die Verpflichtung, meines Erachtens dann auch wiederum darum, sich zu kümmern. Denn was bringt dir eine tolle Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn die Luft verpestet ist und dadurch trotzdem jeder krank wird? So, dann müssen sie zahlen wie doof. Also wenn Versicherungen immer nach dem, die meisten Versicherungen gucken immer nach dem kostengünstigsten Faktor. Ja verdammt, dann ist nachhaltig zu sein günstiger, als am Anfang auf einmal, dass ihre Millionen von Kunden alle krank werden. Mhm. So, das ist auch eigentlich, irgendwo sollte man meinen, das ist der günstigste Faktor. So, und nicht zu gucken, ob ein Fernseher neu zu kaufen günstiger ist, als zu reparieren. Wenn wir uns die Krankenkasse angucken, die gesetzliche Krankenkasse ist dafür da, um, also die Krankenkasse sorgt zum Beispiel auch nur dafür, dass bestehende Probleme mit Medikamenten möglichst behandelt werden, aber das wirkliche Problem, wo es herkommt, das juckt die doch gar nicht. Du musst arbeitstauglich sein, aber nicht zwingend gesund sein. Das Gesundsein und arbeitstauglich sind ja zwei verschiedene Welten. Mhm. So. Und das sind wieder so Punkte auch dann, wo man sagen kann, ja Mensch, ist da nicht irgendwie Vorteil für gesunde Ernährung durch Beitragsreduzierung ein interessanter Anpunkt, wo man die Menschen dazu bringt, selbst nachhaltiger zu sein, weil das ist ja, nachhaltig kann vieles sein. Man kann in irgendeiner Waldhütte leben und komplett autark. So. Man kann aber auch zum Beispiel anfangen, einfach generell seinen Essenskonsum zu reduzieren, im Sinne von weniger wegwerfen, weil jeder soll Fleisch essen, wenn er das Fleisch essen möchte. Ist es nötig, aber Fleisch wegzuwerfen, wenn man es nicht isst, weil dann im Endeffekt haben wir ein Leben genommen, um es dann in unsere Mülltonne zu verfahren.
Also, ja, und alle anderen Faktoren, die noch damit zusammenhängen.
Und weitaus mehr, ja. Selbstverständlich. Und aber Versicherung nochmal, noch wieder abgedriftet vom Thema. Also die Versicherung sollte wirklich da echt klare Richtlinien, was zu vermeiden ist, sollte vermieden werden. Ne? Papier, ganz klar. Was ich total faszinierend fand, es gibt eine coole Schrift, zum Beispiel, das in der normalen, die ist Schweizer Käseartig. Also diese Buchstaben alle sind mit Löchern versehen. Mhm. Und in der normalen Größe in der normalen Druckgröße fallen diese Löcher nicht auf. Aber es wird trotzdem Farbe gespart. Aha. Wenn man sie groß macht, würde man sehen, wie viele, ganz viele kleine Löcher in den einzelnen Buchstaben und Zahlen sind. Und das ist wiederum Farbe, die ein Drucker sich sparen kann. Und wenn sie da schon doch was per Post verstecken, sollten sie diese Schriftart nehmen. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, habe die da mal irgendwo gesehen gehabt, habe sie auch meinem Chef vorgeschlagen.
Witzig.
Ja, die ist wirklich total genial, weil man spart 20% mehr Farbe und das ist wiederum auch vorteilhaft, nachhaltig, weil man wieder mit Ressourcen besser umgeht. Solche verhältnismäßig leichten Gadgets oder Lifehacks, die es dann doch gibt, da sollte man kein großes Drama drum machen, sondern einfach mal machen. So, einfach mal gewisse Strukturen einfach mal umsetzen. Und dann halt, klar, also eine Wandbegrünung. Also ich bin ein Fan von, ich finde generell Industriegebäude, riesige Bürokomplexe sollten so weit wie es geht begrünt werden. Mhm. So, dann sind das halt nicht mehr riesige Betonklötze, sondern wenigstens grüne große Betonklötze, die trotzdem nachhaltigen Mehrwert haben. Und was ich finde, was auch eigentlich wichtig sein sollte, man sollte jedem Kunden die Möglichkeit geben, auch zu reparieren, statt immer nur wegwerfen und neu zu kaufen. Man muss natürlich dann aber auch eingestehen, dass die Beiträge dadurch teurer werden. Mhm. Denn Gesellschaften kalkulieren knapp. Je unseriöser die Gesellschaft, desto knapper kalkulieren sie. Seriöse Gesellschaften, die kalkulieren mit mehr Spielraum, also im Sinne von, die können mehr Schäden bezahlen, bevor der Preis steigt. Mhm. So, und je nachdem, welche Kundenklientel du ansprechen möchtest, kalkulieren sie anders. Und es gibt welche, die suchen sich einfach nur aus, die nach günstig suchen und die kriegen auch günstige Gesellschaften. Aber da haben wir natürlich das Problem, dass dann die sind nicht nachhaltig, wird immer neu gekauft und gefühlt dann bestimmt auch gerne mal von Alibaba Shop. So wie man sagt, und natürlich stetige Preiserhöhungen natürlich, weil da brauchen irgendwie nur, keine Ahnung, 3% der Kunden Schaden anreichen und schon blub, Preiserhöhung. Mhm. Aber es ist ja jetzt nichts im Bereich, wie man es nachhaltiger machen kann. Aber wie gesagt, wieder abgedüftet.
Ja, aber das sind doch schon ein paar Punkte,
ja, also, mehr die als ich dachte.
Die Versicherung auf jeden Fall mal zu Gemüte führen dürfen. Ja, ja, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage. Welche Lessons learned bzw. Tipps hast du denn für die Zuhörerinnen generell im Bereich Versicherung oder auch Nachhaltigkeit? Und zum Beispiel fällt mir jetzt, also ich fände es total interessant, wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen summieren könntest, wo man denn nachhaltige Versicherungen zum Beispiel finden könnte. Mhm. Weil wir nennen ja keinen Namen, wir nennen ja keine Gesellschaften und wir definieren ja da nicht irgendwie unsere Top Ten, sondern ja, vielleicht kannst du einfach mal so ein paar Quellen nennen, wo sich VerbraucherInnen selber schlau machen können.
Ja, also
bei dir zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal.
Ja, ich wollte jetzt nicht so die Eigenwerbung reinhauen. Ja klar, einmal auf meinem Kanal, das natürlich funktioniert auch tatsächlich. Das geht auch gut, ja. Sonst ist es halt, überlege ich gerade, wo könnte ein Verbraucher gucken? Also bleibt es am Ende besser grün, die ist zum Beispiel ganz gut. Und dann halt, Makler for you. Ja. Oder halt wirklich Eigenrecherche. Was ihr machen könnt zum Beispiel, ich duze euch jetzt einfach mal alle, schaut einfach mal nach, welche Versicherungen ihr habt und ruft einfach mal direkt an. Fragt mal, was sie von den 17 Zielen halten. Fragt mal nach, könnt ihr auch reparieren statt neu kaufen. Fragt ihn einfach mal nach, wie gehen die eigentlich mit ihren Sicherungsreserven um. Fragt mal nach, kann man bei denen auch Mails machen, also Unterlagen oder nur per Post. Solche wirklich, tatsächlich solche stumpfen Fragen kann man da wirklich stellen. Und viele wissen einfach die Antwort nicht. Und wenn sie die Antwort nicht wissen und erst nachfragen müssen, dann ist das oft schon ein Indiz, dass sie nicht nachhaltig sind. Denn die Gesellschaften, mit denen ich arbeite, die nachhaltig sind, das merkt man schon bei jedem Mitarbeiter, der ans Telefon geht, wenn man anruft und nachfragt. Die sitzen hinter, die wissen Bescheid. Wenn man denen diese Fragen stellt, hat jeder von denen die Antwort parat. So, das sind so, denke ich mal, Tipps, die man mitgeben kann. Also so seid ihr nicht verpflichtet, auf mich zuzukommen, sondern könnt einfach mal selbst da wirklich diese Fragen, also scheut euch nicht nachzufragen. Und wenn sie euch weiterleiten oder erst nachfragen müssen, dann sind die es meistens nicht. Oder haben wirklich einfach einen schlechten Mitarbeiter. Aber nur
schlecht
mal,
geschult.
Schlecht geschult, aber meistens wissen sie es dann halt nicht. Nein.
Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Jean-Luca. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir so lange gesprochen haben.
Auf jeden Fall. Wie man haben sagt, tschüss, ne?
Ja, genau. Wir sagen heute tschüss. So, das war Teil 2 mit Jean-Luca alias Makler for You. Und ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen in Bezug auf Entscheidungen, die vielleicht anstehen, zu euren Versicherungen, zu euren Rentenversicherungen, wie ihr euch am besten absichert. Und ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Impulse bekommen, was es denn da draußen auf dem Markt überhaupt gibt. Wie immer gilt natürlich, man muss sich selber leider informieren, aber man kann natürlich auch einfach mal, wie Jean-Luca das vorgeschlagen hat, seinen derzeitigen Versicherungsmakler oder auch Versicherungsberater, je nachdem, Beraterin, auch mal testen, wie nachhaltig denn überhaupt die Strategie ist und wie nachhaltig eure Versicherungen derzeit sind.
oder einfach direkt bei euren Versicherungsgruppen mal nachfragen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und genießt den Herbstanfang.